Jetzt eine kurze Werbepause.
Dein Hund leckt sich oft die Pfoten oder hat Verdauungsprobleme? Das sind klare Anzeichen, dass er sein aktuelles Futter nicht optimal verträgt. Sichere dir nur jetzt 45% Testrabatt auf das Sensitive-Futter von Hey Holy. Es wurde von Tierärzten speziell für sensible Hunde entwickelt. Hypoallergen mit nur einer Proteinquelle und ohne Getreide oder künstliche Zusätze. Ausgezeichnet vom DLG-Testinstitut. Für sehr gute Verträglichkeit, geringes Allergierisiko und hohe Qualität. Einfach auf www.heyholy.com gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Nebenan weltweit. True Crime international. Hallo und herzlich willkommen bei Nebenan weltweit und Servus Franziska.
Hallo Philipp, schön, dass wir wieder gemeinsam da sind.
Ja, falls ihr da draußen euch wundert, warum ihr jetzt auf einmal freitags eine neue Folge im Podcast-Feed habt, ja, ab sofort bekommt ihr zusätzlich zu den regulären Folgenverbrechen von Nebenan jeden zweiten Montag immer noch am letzten Freitag des Monats eine zusätzliche Folge Nebenan weltweit. Und wie der Name schon sagt, sprechen Franziska und ich in diesen Folgen über Verbrechen aus der ganzen Welt. In der ersten Folge des neuen Jahres sind wir ja ziemlich düster und eklig gestartet. Mhm. Hast du den letzten Fall um Vater Blaubart einigermaßen verdaut? Weil ich finde ja nach wie vor noch, das ist einer der ekligsten Fälle, über die ich jemals gesprochen habe.
Ja, also so psychisch schlimm auch einfach. Ja. Aber jetzt gehen wir in einen ganz neuen Fall. Und vielleicht wird es diesmal nicht ganz so furchtbar.
Den Wunsch kann ich dir, glaube ich, nicht erfüllen. Es wird deutlich wärmer, aber leider nicht weniger ekelhaft. Mhm, wir reisen nach Mexiko. Mhm. Warst du schon mal in Mexiko? Ich meine ja, oder?
Ja, ich war vor ungefähr 2 Jahren dort mit meiner Mutter, aber nur im Süden. Also Mexiko ist ja auch so ein Riesenland. Ja. Ich war nur im Süden von Cancun, diesem beliebten Ferienort, bis Palenque im dann weiter im Westen. Und zwar, um die ganzen tollen Maya-Tempel anzusehen.
Und ist es so schön, wie ich es mir vorstelle? Weil Mexiko ist noch absolut bei mir auf der Bucketlist.
Mach's.
Ja?
Mach's auf jeden Fall. Klar. Ja, also du warst noch nicht dort,
entnehme ich. Ist tatsächlich, ich habe noch so eine Liste an Ländern, wo ich unbedingt hin möchte. Mhm. Und da steht Mexiko relativ weit oben, neben Südafrika und Japan. Also ich habe mir noch einiges vorgenommen für die nächsten Jahre.
Japan, wie jeder zweite Mann auf Tinder.
Ja, deswegen, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Japan mittlerweile so ein Tinder-Bio-Ding geworden ist bei Männern eines gewissen Alters, so wie Rennrad und Schnurrbart, ne, kann ich mir auch nicht von freisprechen, und Siebträgermaschine. Deswegen ist Japan jetzt ein bisschen weiter nach hinten gerückt. Also Mexiko hat eine gute Chance, vielleicht dieses oder nächstes Jahr noch von mir bereist zu werden. Ja, cool. Wir machen aber natürlich keinen Urlaubspodcast. Wir sprechen heute über einen tödlichen Kult und über das Haus des Teufels. Und so soll diese Folge heute heißen.
Mhm. Ich denke, ich kenne den Fall.
Ah, okay. Also hast du den vielleicht bei Darf's ein bisschen Mord sein auch schon mal gemacht?
Wenn es jetzt der Fall ist, wo ich glaube, dass wir darüber sprechen werden, dann habe ich den 2024 bei mir im Podcast besprochen, im Rahmen des September, weil es einmal um Sekten geht.
Ja, dann könnte es sein, dass du diesen Fall kennst. Genau, mit Sekte liegst du relativ richtig. Okay. Also ich habe es gerade in der Inhaltswarnung schon mal gesagt, rituelle Menschenopfer, Folter und Verstümmelung. Wenn ihr das gerade nicht hören könnt, dann überspringt diese Folge lieber. Bist du bereit?
Ich bin bereit. Leg los.
Okay. Strand, Sonne, Bier und hübsche Mädchen. Für den 21-jährigen Mark Kilroy klingt das nach dem ganzen Lernstress nach der perfekten Mischung. Es ist Anfang März 1989 und seit Tagen freut sich der Student aus Texas auf diese Lernpause im Frühjahr. Eigentlich gibt es schon seit Beginn des Herbstsemesters kein anderes Thema mehr zwischen ihm und seinen Freunden. Immer wenn sie telefonieren, sprechen sie über ihren Urlaub auf Padre Island, einem beliebten Touri-Hotspot im Süden von Texas, direkt am Golf von Mexiko. kilometerlange weiße Strände, glasklares türkisblaues Wasser und Durchschnittstemperaturen von knapp 23 Grad das ganze Jahr über machen die Insel im Cameron County besonders attraktiv. Einmal im Jahr zum Spring Break zieht das auch tausende Studenten aus dem ganzen Land an, die die ein- bis zweiwöchige Pause zwischen Winter- und Frühlingssemester traditionell für wilde Partys nutzen. Mark und seine drei Freunde Bill Huddleston, Brent Martin und Bradley Moore haben sich ein Hotel in South Padre Island ausgesucht. Ein Ferienort ganz im Süden der Insel in der Nähe der mexikanischen Grenze. Hier wollen sie es so richtig krachen lassen. Mark hat ein anstrengendes Semester hinter sich. Der junge Mann mit den braunen Augen und den dunkelblonden Haaren studiert an der University of Texas. Nach dem Examen will er Arzt werden. Er ist fleißig, sportlich und engagiert. Also so ein Vorzeigestudent wie aus einem Highschool-Film. Marks Eltern sind gläubige Katholiken und haben ihren Sohn ziemlich behütet in Santa Fe aufwachsen lassen. Seine drei Freunde Bill, Brent und Bradley kennt Mark schon seit der Highschool, doch seit ihrem Abschluss ist jeder seine eigenen Wege gegangen. Jetzt aber, nach ihren Prüfungen, wollen die vier Kumpels endlich wieder zusammen feiern, ganz wie früher. Ihr Partyurlaub startet am 10. März und sie haben direkt eine großartige Zeit. Sie entspannen sich am Strand, trinken zusammen Bier und schauen sich die leicht bekleideten Mädels an, die beim Miss Tanline-Wettbewerb ihre Tops lüften, um ihre Bräunungsstreifen zu präsentieren. Ja, weiß ich nicht, ob es das heute noch geben würde, aber das war ja eine Zeit lang irgendwie üblich. Also ich kann mich noch an die Zeit erinnern, dass in deutschen Großraumdiskotheken auch so Wet-T-Shirt-Contests gemacht wurden.
Ach so, ich dachte, du meinst die Bräunungsstreifen, weil heute ist man, glaube ich, schon drauf gekommen, dass es eine bessere Idee ist, Sonnencreme aufzutragen. Aber ja, Wet-T-Shirt-Contest, daran kann ich mich auch noch erinnern.
Ja, es geht so in diese Richtung, wo im Prinzip die weiblichen Gäste selbst fürs Entertainment irgendwie sorgen für ein paar Freigetränke. Und also klingt halt für die Jungs perfekt. Direkt an ihrem ersten Abend lernen die vier ein paar Studentinnen aus Kansas kennen und ziehen mit ihnen zum Feiern über die Grenze nach Mexiko in die Grenzstadt Matamoros. Die Stadt ist deutlich wilder als South Padre Island. Es gibt günstigeres Bier und niemand guckt beim Ausschenken auf das Alter, weil wir wissen ja, in den USA kann man erst ab 21 legal trinken.
Ganz genau.
Und so zieht es Mark, Bill, Brent und Bradley wie viele tausende andere junge Amerikaner über die schmale Brücke über den Rio Grande nach Mexiko. Auch am dritten Tag ihres Partytrips, dem 13. März, wollen sie wieder in Matamoros feiern. An diesem Montag fluten mehr als 15.000 amerikanische Studenten die kleine Grenzstadt, alle auf der Suche nach einer guten Zeit. Also man kann sich Bilder davon angucken, diese Stadt wird wirklich geflutet von Menschen.
Absolute Festivalstimmung.
Ja. Genauso. Als erstes steuern Mark und seine Kumpels die Bar Los Sombreros an. Da ist die Schlange vor der Tür am kürzesten. Mark und seine Freunde trinken ein paar Margaritas und ziehen dann weiter ins Hard Rock Café. Hier ist es noch voller und auf der Tanzfläche ist kaum noch Platz zwischen all den wild feiernden Studenten. Die Luft ist heiß und stickig und die vier kämpfen sich erstmal zur Bar durch, um dort etwas zu trinken. Doch irgendwann machen sich die bereits drei durchgefeierten Tage mit zu wenig Schlaf und zu viel Alkohol bemerkbar. Es ist Bill Huddleston, der gegen 2 Uhr morgens vorschlägt, den Heimweg anzutreten. Als Brent, Bradley und er die Bar verlassen, sehen sie ihren Kumpel Mark draußen mit einem Mädel, das er am Morgen beim Miss Tanline Contest am Strand kennengelernt hat. Die Straße Richtung Grenze quillt über vor Menschen. Gefühlt machen sich gerade alle gleichzeitig zurück auf den Rückweg in die USA. Die Jungs reihen sich in den Strom ein. Bradley und Brent gehen vor, Mark und Bill folgen ihnen ein Stück dahinter. Weil so viel los ist, verliert sich die Gruppe schnell aus den Augen. Bradley und Brent bleiben deshalb kurz vor der Brücke an einem kleinen Laden an einer Straßenecke stehen, um auf die anderen beiden zu warten. Ein paar Straßen dahinter verabschiedet sich Mark noch von dem Mädchen, das er gerade kennengelernt hat. Dann schließt er zu Bill auf und fragt ihn, ist alles okay bei dir? Doch der brummelt nur, ich bin müde, bin nicht mehr so in Partystimmung. Dann verschwindet Bill kurz, um zu pinkeln. Als er wiederkommt, ist Mark verschwunden. Bill vermutet, dass sein Freund schon vorgegangen ist, um die anderen einzuholen und geht deshalb alleine weiter. Doch als er Bradley und Brent am Touristenshop kurz vor der Brücke wieder trifft, fehlt von Mark immer noch jede Spur. Die drei werden unruhig und gehen den kompletten Weg zurück zum Hardrock-Café noch einmal ab. Aber Mark bleibt verschwunden. Sie werden in dieser Nacht noch stundenlang nach ihrem Freund suchen. Doch Mark Kilroy ist inmitten tausender Menschen wie vom Erdboden verschluckt.
Ja, auf der einen Seite, also Spring Break, muss man sich so vorstellen, das ist eine Riesensache für die Amis. Mhm. Und weil das Bier halt auf der anderen Seite der Grenze so viel billiger ist, fahren ganz viele aus Texas hier mal für einen Abend rüber. Und wir haben vorher schon gesagt, es ist so Festivalstimmung. Und ja, wer schon mal nach einem Konzert nach Hause gegangen ist, weiß sicher, was für Menschenmengen da entstehen, wenn es aus ist und alle gleichzeitig raus wollen, alle gleichzeitig zur U-Bahn wollen oder zum Bus oder zum Parkplatz. Also da kann man schon mal die Freundesgruppe verlieren. Weißt du nicht, okay, ist der schon zu Hause oder wartet er schon drüben auf dem Parkplatz auf uns? Ist er jetzt irgendwo da? Ist er hingefallen? Man weiß es einfach nicht, ja. Man verliert komplett den Überblick.
Ja, ich finde, das sind immer ganz, also für mich persönlich ganz unangenehme Situationen, weil ich mich in so großen, sich bewegenden Menschenmengen sehr unwohl fühle.
Das mag ich auch gar nicht.
Ja, und ich habe dann echt immer so diesen Gedanken, okay, wenn jetzt was passiert, ich gucke so nach Ausgängen und so, ich kann das leider nicht abstellen.
Ja,
also
dann
so
ist vorbei.
Situationen, aus denen ich nicht rauskomme. So. Ja.
Ich gehe auch während der Zugabe oder vor der Zugabe im
du
Konzert.
Du bist eine von denen, die die Menschen, die auf der Bühne stehen, hassen. Weil sie schon aufstehen, während man noch auf der Bühne steht.
Also ich glaube jetzt, dass es im Stadion, wo
so,
ich letztes war, letztes Jahr bei Iron Maiden war, glaube ich nicht so auf.
Nein, da fällt's nicht so auf. Da fällt's nicht so auf. Das stimmt. Aber du kennst das ja wahrscheinlich auch, wenn man auf der Bühne steht, da hast du manchmal Leute, die dann, keine Ahnung, die Ersten im Parkhaus sein wollen und es ist einfach so
unhöflich. Ja, also
unhöflich.
Im Theater mache ich das jetzt nicht.
Das beruhigt mich ein bisschen.
Oder wenn's eine kleine Location ist, wo ein Konzert stattfindet, dann muss es auch nicht sein. Aber ich habe jetzt so gedacht, zum Beispiel ans Donauinselfest.
Ja.
Das sicherlich einige der Zuhörenden kennen. Oder halt so Stadionkonzerte, wo einfach unglaublich große Menschenmassen sind. Das macht mir Angst, ich will da nicht drin gefangen sein. Und eben, wie du sagst, wenn irgendwas passiert, ich will nicht niedergetrampelt werden, dann gehe ich lieber früher.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. In den USA ist das ja sowieso üblich, ne? Also wenn du da mal bei einem Baseballspiel bist oder so, die Leute kommen eine Stunde später, die stehen zwischendurch auf und holen sich einen Hotdog und die fahren dann
ganz
noch. Und wenn sie
gerade,
das ist ganz anders als bei uns. Also ja, positive Festivalstimmung, viele Menschen und Mark ist einfach spurlos weg.
Aber ist klar, dass man sich Sorgen macht.
Natürlich, klar. Also vor allem, weil er dann auch am nächsten Morgen nicht wieder auftaucht. Und so melden Bill, Brent und Bradley ihren Freund bei der Polizeiwache in Brownsville als vermisst. Die Polizisten glauben zuerst, dass der 21-Jährige einfach mit einem Mädchen mitgegangen ist. Er hat da ja mit einer gesprochen, ohne seinen Kumpels Bescheid zu sagen. Doch das können sich die drei nicht vorstellen. Schließlich ist Mark sonst immer sehr zuverlässig. Als er auch am Mittwoch nicht wieder aufgetaucht ist, gehen seine drei Freunde nochmal zur texanischen Polizei und machen Druck. Erst jetzt beginnen die Polizisten endlich, nach Mark zu suchen. Auch wenn das Jahr 1989 zu diesem Zeitpunkt nur etwas mehr als 3 Monate alt ist, sind in Matamoros bereits 59 Menschen auf unerklärliche Weise verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Aber Mark Kilroy ist nicht nur ein Fall unter vielen. Vielleicht kannst du dir denken, warum.
Die anderen, die verschwunden sind, das klingt jetzt unglaublich rassistisch, wenn ich das so sage. Und das ist es auch.
Ja.
Aber nicht von mir aus. Die anderen, die hier verschwunden sind, sind braune Mexikaner, arm zum größten Teil. Die interessieren die Polizei nicht.
Ja.
Jetzt Mark Kilroy ist aber kein Mexikaner und er hat weiße Hautfarbe. Er ist ein weißer Student aus den USA, dessen Eltern ja jetzt nicht super reich sind, aber auch nicht zu der armen Gesellschaftsschicht gehören. Und deswegen hat er schon mal einen ganz anderen Status als alle anderen, die in diesem Jahr bereits verschwunden sind.
Absolut. Also man muss das leider so sagen, es ist absolut rassistisch und da gibt es Unterschiede zwischen weißer und nicht weißer Hautfarbe. Und das wird ganz deutlich.
Es ist, wie heißt das auf Deutsch?
Klassistisch. Klassistisch.
Klassistisch. Ich glaube, klassistisch ist das aus der Bauweise und so.
Stimmt, klassistisch, ja.
Ja, es ist rassistisch, es ist klassistisch, es ist überhaupt nicht gut, dass sie das so sehen, aber so ist das eben.
Genau, also Marcus weiß, er ist US-Bürger und seine Familie ist jetzt nicht, wie du gesagt hast, super reich, aber sie haben deutlich mehr Geld als die meisten Mexikaner und vor allem haben sie auch Einfluss und Kontakte. Mhm. Marcs Onkel zum Beispiel arbeitet als Zollbeamter in Los Angeles und lässt sofort seine Kontakte spielen, als er vom Verschwinden seines Neffen hört. Und so unterstützt schnell eine Polizeieinheit aus dem texanischen Brownsville die mexikanischen Kollegen bei ihrer Suche nach Mark Kilroy. Auch die amerikanischen Medien stürzen sich auf die Story. Im ganzen Land berichten Zeitungen und Fernsehsender über das Verschwinden von Mark. 36 Stunden nach dem Verschwinden seines Sohnes fährt Marks Vater James Kilroy die etwa 600 Kilometer von Santa Fe nach Brownsville, um bei der Suche zu helfen. Nichts hält ihn zu Hause, während sein Sohn hier an der Grenze zu Mexiko vermisst wird. Auf der Brücke zwischen Matamoros und Brownsville verteilt er in den kommenden Wochen jeden Tag Handzettel mit einem Foto von Mark, in der Hoffnung, dass irgendjemand seinen Sohn gesehen hat. Er bietet damals $5,000 für jeden Hinweis. Von den Geschäftsleuten in Brownsville kommen weitere $10,000. Doch auch die $15,000 Belohnung bringen keine wichtigen Hinweise. Nach etwa einer Woche erfolgloser Suche ist die Polizei sich mittlerweile sicher, dass Mark nicht mehr lebt. Doch Marks Eltern versuchen, die Hoffnung nicht zu verlieren. Jeden Abend ruft James seine Frau zu Hause in Santa Fe an. Gute Nachricht, sie haben keine Leiche gefunden, sagt er dann. Also so kann man es natürlich auch betrachten. Ja. Irgendwann hält es auch Helen Kilroy zu Hause im behüteten Santa Fe nicht mehr aus und hilft ihrem Mann bei der Suche. Insgesamt fast 20.000 Handzettel werden sie gemeinsam zwischen Brownsville und Matamoros verteilen. In dieser schweren Zeit trifft man die Eltern auch oft in der Kirche. Gemeinsam mit den Einheimischen beten sie dort für ihren Sohn. Marks Mutter sagt damals zu Reportern, ich spüre, dass er zu uns zurückkommen wird. Wo alle so sehr für ihn beten, kann ich nicht glauben, dass der Herr unsere Bitte nicht erhört. Doch auch 2 Wochen nach seinem Verschwinden fehlt von Mark weiter jede Spur. Und dass sich das ändert, hat vor allem mit einem Mann zu tun. Kommandante Juan Benitez Ayala. Der ist zu diesem Zeitpunkt erst einen Monat in Matamoros. Die mexikanische Regierung hat den 35-jährigen Ermittler an die Grenze geschickt, um endlich etwas gegen den explodierenden Drogenschmuggel zu tun. In dieser Zeit schmuggeln die Kartelle Kokain und Marihuana tonnenweise und nahezu ungehindert über den Rio Grande in die USA. Und genau hier soll der ehrgeizige und als unbestechlich geltende Kommandante Benitez endlich aufräumen.
Es ist auch wirklich gut, dass es ihn gibt, weil in einem Land, in dem Bestechung von Polizisten zum Alltag gehört, braucht's Leute wie ihn.
Genau. Also unbestechlich ist da fast schon das wichtigste Kriterium, weil die Kartelle natürlich fast alle Polizisten da gekauft haben.
So ist es, ja.
Mittlerweile ist es der 1. April 1989. Mark Kilroy ist seit mehr als 2 Wochen spurlos verschwunden. Etwa 13 Kilometer östlich von Matamoros haben Drogenfahnder der mexikanischen Bundespolizei auf einer staubigen Landstraße eine Straßensperre eingerichtet, um alle vorbeifahrenden Fahrzeuge auf Drogen zu kontrollieren. Hier draußen gibt es nicht viel mehr als staubigen Sand, Maisfelder und ein paar trockene Weiden. Die Sonne brennt an diesem Nachmittag noch heißer als sonst, als plötzlich ein roter Chevy-Pickup mit Vollgas auf den Kontrollpunkt zugerast kommt. Statt zu bremsen, rauscht der Geländewagen mit vollem Tempo an den verdutzten Polizisten vorbei. Sie erkennen den Fahrer sofort. Es ist Serafin Hernandez Garcia, auch bekannt als Little Serafin. Der 20-jährige Neffe von Elio Hernandez Rivera, Kopf der mächtigsten Drogenschmugglerfamilie Hernandez. 2 Polizisten in Zivil springen sofort in ihren Wagen, um den Pickup zu verfolgen. Sie jagen dem Auto bis zu einer kleinen Ranch hinterher, mitten im Nirgendwo an einem Hang etwa 25 Kilometer westlich von Matamoros. Die beiden Ermittler warten, bis Little Serafin wieder verschwindet. Erst dann schauen sie sich das Grundstück näher an. Die Ranch liegt am Ende einer kilometerlangen einsamen Landstraße und besteht eigentlich nur aus einem Lagerhaus aus Wellblech und einem kleinen verfallenen Schuppen. Drumherum ist nur das Blöken der Schafe zu hören. Irgendwo in der Ferne bellt ein Hund. Ansonsten ist es hier totenstill. Vor dem Lagerhaus haben einige Autos und ein Lastwagen geparkt und die Polizisten werfen einen Blick durch die Autofenster eines ziemlich schicken neuen Geländewagens, der nicht so richtig in diese Szenerie zu passen scheint. Dabei entdecken die beiden gleich zwei interessante Dinge. Auf den Sitzen und der Mittelkonsole liegt leicht grünlicher Staub. Diese Art von Staub haben die Drogenfahnder schon bei etlichen anderen Einsätzen gesehen. Das sind Rückstände von Marihuana.
Das riecht man aber dann auch.
Man riecht es auch, aber Autoscheiben waren wahrscheinlich geschlossen. Deswegen haben sie es erst gesehen, bevor sie es gerochen haben. Aber da ist noch etwas in dem Jeep, das den beiden Ermittlern den Puls in die Höhe treibt. Im Fußraum liegt eine kleine Statue aus Beton. Ihr Gesicht ist mit kleinen Muscheln besetzt und zu einem dämonischen Lächeln verzerrt. Als der Polizist, später Kommandant Benitez, am Telefon davon berichtet, ist es am anderen Ende der Leitung kurz still. Benitez hat keine Ahnung, dass diese Statue ihn zu Mark Gilroy führen wird, aber er weiß genau, was diese Figur bedeutet. Hast du eine Ahnung, was das bedeutet, wenn man so eine fiese Figur im Auto findet?
El Diablo. Ja. Schwarze Magie. Also nichts Gutes. Weil damit kennen sich die Leute in dieser Gegend aus. Also die Polizisten, die wissen gleich, was das ist.
Ja,
womit sie es hier zu tun haben.
Es geht um schwarze Magie und wie viele andere Mexikaner ist auch Juan Benitez abergläubisch. Magie, Mythen und Okkultismus, das ist alles sehr tief verankert in der mexikanischen Kultur. Viele Menschen hier haben Statuen oder andere okkulte Gegenstände zu Hause. Und vor allem bei Kriminellen ist schwarze Magie sehr beliebt. Drogenhändler glauben an ihre Macht, um Feinde einzuschüchtern oder ihre Geschäfte zu schützen. Laut US-Behörden hat es in den letzten 4 Jahren mehr als 220 Kriminalfälle gegeben, bei denen Okkultismus eine Rolle gespielt hat. Und so scheint es auch in diesem Fall zu sein. Das ist Kommandant Benitez schnell klar, als er von der schwarzmagischen Schutzstatue in dem Geländewagen hört. Also man nimmt das so mit, um sich sozusagen vor Polizisten zu schützen. So komisch das jetzt für uns auch klingen mag. Also nimmt der Ermittler die Hernandez-Familie genauer unter die Lupe. Die gehören jetzt zwar nicht zu den großen Drogenkartellen Mexikos, aber in ihrer Heimatstadt Matamoros haben die Hernandez überall ihre Finger mit im Spiel. Bisher ist es den mexikanischen Behörden allerdings nicht gelungen, die Familie zu stoppen. Das soll sich jetzt ändern. Mit Hilfe der US-amerikanischen Drogenbehörde DEA lässt Juan Benitez die Telefone einiger Familienmitglieder abhören. Und schon nach kurzer Zeit gibt es einen Treffer. Little Serafin, also der, von dem wir gerade gehört haben, der da so hergerast ist, der prahlt am Telefon mit einer riesengroßen Ladung Marihuana, die die Gruppe in der Nacht über die Grenze geschmuggelt hat. Dann erwähnt er die Adresse seines Onkels und Familienoberhauptes Elio. Hier will er sich später mit einem weiteren Mitglied der Gruppe treffen. Und es fällt noch ein anderer Name, El Padrino. Spanisch für der Pate. Und das ist ein Name, den weder Benitez noch seine Kollegen vorher jemals gehört haben. Das ist natürlich seltsam, weil der Pate, das klingt schon so wie jemand, der da was zu sagen hat, aber sie können es nicht zuordnen, obwohl sie die Familie ja schon etwas länger beobachten.
Der Pate, das verbinden wir eher mit Sizilien,
und dem Film.
Aber interessant natürlich, dass es hier im Norden Mexikos auch einen Paten gibt.
Und dass es auch mit einer Verbrecherorganisation zu tun hat. Also da geht es nicht um den freundlichen Patenonkel, sondern eben um den Verbrecherpaten. Am 9. April 1989 werden Little Serafin und ein weiteres Mitglied der Bande im Haus von Elio Hernandez Rivera festgenommen. Später klicken dann auch beim Boss Elio selbst und bei weiteren Familienmitgliedern die Handschellen. Im Haus entdecken die Ermittler ein riesiges Waffenlager und Reste von Drogen. Und auch auf Santa Elena, der einsam gelegenen Ranch, von der ich dir eben erzählt habe, werden die Polizisten fündig. Dort entdecken sie neben 30 Kilo Marihuana weitere Unmengen an Waffen. Doch trotz dieser großen Menge an Beweisen scheint keiner der Gangmitglieder besonders beeindruckt. Im Gegenteil, sie grinsen die Ermittler breit an, als hätten sie nichts zu befürchten. Der Einzige, der Angst vor den mexikanischen Polizisten zu haben scheint, ist Domingo Bustamante. Domingo ist der Hausmeister der Ranch, ein älterer Herr mit grauen Haaren. Er fängt sofort an zu plaudern, als er außer Reichweite der Hernandez-Familie ist. Bustamante erzählt den Polizisten, dass die Hernandez die Ranch als Drogenlager nutzen. Aber die Drogenschmuggler sind nicht die einzigen, die sich auf Santa Elena aufhalten. Dazu sagt er, da sind auch noch andere. Die werden sehr schlecht behandelt, so erzählt der Hausmeister. Und vor einigen Wochen will er auch einen jungen Amerikaner auf der Ranch gesehen haben. Und jetzt kannst du dir wahrscheinlich denken, um wen es sich da vielleicht handeln könnte.
Natürlich, ja. Das ist Mark Kilroy. Aber die ganzen Mitglieder der Familie Hernandez, die jetzt da in den Fokus der Polizei geraten sind, die müssen natürlich keine Angst haben, dass ihnen irgendwas passieren könnte, weil sie unter schwarzmagischem Schutz stehen.
Ja, die glauben da wirklich dran, wenn sie mit der Statue auf dem Beifahrersitz durch die Gegend fahren, dass ihnen da nichts passieren kann und auch, dass die Polizei ihnen nichts anhaben kann.
Ja, und ich meine, gut, jetzt so muschelbesetzte Statuen, das ist jetzt natürlich nichts Mitteleuropäisches, nicht unbedingt. Aber kann man vielleicht vergleichen irgendwie mit so einem Glücksbringer wie einer traditionell deutsch-österreichischen Hasenpfote?
Ja, oder manche haben ja so kleine Marienbildchen dabei, wenn die besonders gläubig sind oder so, ne? Also für die weiße Magie, also für die gute Magie. Bei den Drogenleuten ist das dann andersrum. Aber ja, die glauben halt fest daran, dass sie das schützt. Und
da werden wir nachher sicher noch ausführlicher drüber sprechen.
Genau, über diese ganzen okkulten Sachen sprechen wir gleich noch. Aber ja, du hast es gerade schon gesagt, das muss natürlich Mark Kilroy sein. Das ist auch genau das, was Kommandante Benitez denkt. Aus seiner Schublade kramt er ein Foto des blonden Studenten. Als er es dem Hausmeister hinhält, nickt dieser. Genau diesen Jungen will er nachts auf der Ranch gesehen haben, gefesselt in einem Geländewagen. Nach dieser Nacht habe er ihn aber nie wieder gesehen. Damit kommt plötzlich wieder Bewegung in den Fall, den schon viele für unlösbar gehalten haben. Nach der Befragung des Hausmeisters nimmt sich Benitez als nächstes Little Serafin, also den Neffen des Oberbosses, vor. Keiner aus der Hernandez-Familie hat bisher gesprochen. Das soll sich jetzt ändern. Später gibt's Gerüchte, dass Benitez für seine Befragung zu sehr fragwürdigen Methoden gegriffen hat. Unter anderem soll er Serafin Hernandez Wasser mit Tabasco in die Nasenlöcher gespritzt haben, was sehr, sehr, sehr schmerzhaft ist.
Ja, Wasser allein ist schon nicht schön. Wenn man so mal ordentlich Wasser in die Nase gekriegt hat, weiß man das. Aber mit scharfer Soße dazu unmöglich. Ja. Aber sie haben einen ganz besonderen Ausdruck dafür. Weißt du, wie sie es nennen?
Nee.
Moralischer Druck.
Moralischer Druck. Ja, so kann man es natürlich auch nennen. Also es sind Gerüchte, das kann nie offiziell bestätigt werden, aber
ja, ist klar, dass sie es nicht zugeben, aber kann ich mir gut vorstellen, dass sie das machen.
Ja. Also am Ende funktioniert es. Irgendwann fängt Little Serafin an zu reden, der 20-Jährige mit dem weichen, fast kindlichen Gesicht und dem dicken schwarzen Schnurrbart hätte in einer anderen Welt, vielleicht sogar mit Mark Kilroy zusammen auf dem Baseballfeld stehen können. Die sind ja ungefähr gleich alt. Doch in dieser Welt sitzt er im Gefängnis von Matamoros in einem dunklen, stickigen Verhörraum und gibt zu, die Leiche des jungen Amerikaners vergraben zu haben. Er hat gesagt, ihre Seelen sind tot, stottert Serafin. Als Kommandante Benitez nachfragt, wen er meint, fällt wieder dieser Name, El Padrino. Little Serafin spricht ihn voller Ehrfurcht aus. Dann erzählt er, dass er die Leiche von Mark Kilroy auf der Ranch vergraben hat. Gemeinsam mit den Verdächtigen und einigen seiner Mitarbeiter fährt Benitez deshalb am 11. April nochmal zur Ranch Santa Elena. Dort angekommen, lotst Serafin Hernandez die Ermittler an dem Lagerhaus aus Wellblech vorbei zu dem heruntergekommenen Schuppen aus roter Teerpappe einige hundert Meter weiter in die Nähe eines Getreidefeldes. Die quadratische Hütte ist klein, vielleicht 30 Quadratmeter groß. Drumherum stehen alte, verrostete Maschinen, überall liegt Müll. Die Fenster sind mit Sperrholz vernagelt, das Blechdach hängt schief, alles sieht heruntergekommen und dreckig aus. Ein Schupp, wie es ihn vermutlich auf fast jeder Ranch gibt. Und so unauffällig, dass er den Polizisten bisher nicht mal aufgefallen ist, als sie die Ranch durchsucht haben. An einer Wand des Schuppens steht ein Pappkarton gefüllt mit Weihkerzen, wie sie bei religiösen Zeremonien verwendet werden. Daneben liegen Holzreste und eine leere Rumflasche, aber nichts Außergewöhnliches. Doch hinter der Tür des Schuppens werden die Ermittler Dinge sehen, die sie noch sehr lange verfolgen werden. Schon als die Polizisten die Schuppentür öffnen, schlägt ihnen ein so ekelhafter Geruch entgegen, dass einige von ihnen würgend ein paar Schritte rückwärts stolpern. Überall auf dem Boden und an den Wänden ist getrocknetes Blut. Der nackte Betonboden ist übersät mit Zigarettenstummeln und Flaschen von billigem Zuckerrohrschnaps. Von der Decke hängen blutige Drähte. Die Schlaufen sind so groß, dass das Handgelenk eines Menschen gerade so durchpasst. Zum Ausbluten der Opfer, erklärt Little Seraphine den fassungslosen Polizisten. Sie finden außerdem eine blutige Machete, Überreste eines kleinen Altars, schwarze Kerzen und vier Kessel mit ekelhaftem Inhalt. Blut, Spinnen, tierische und menschliche Überreste, Köpfe von Ziegen und Hühnern, Münzen und Knochen. In einem Kessel stecken außerdem noch einige Holzstöcke und Überreste eines menschlichen Gehirns. Doch Little Seraphine scheinen der ekelhafte Anblick und der Gestank nichts auszumachen. Im Gegenteil, beim Blick auf den größten Kessel im Raum lächelt er stolz. Da drin leben die Geister. Einer der Polizisten, der bei dem Einsatz dabei war, erzählt später der Presse: Ich wusste, dass ich der Ausgeburt des Bösen begegnet bin.
Dass man bei dem Gestank, der sich in der Hitze mit diesen verrottenden Teilen bildet, überhaupt noch atmen kann, das finde ich verwunderlich. Ja. Also es ist klar, dass sie da rückwärts wieder rausgehen, sobald sie den ersten
Die erste Nase genommen haben. Ja, und der Geruch ist ja noch nicht mal das Schlimmste. Also es gibt auch Bilder von diesem Kessel. Ich werde eins davon mal bei Instagram posten, damit man sich das anschauen kann. Das ist wirklich richtig, richtig schlimm. Also zum Glück ist die Bildqualität nicht so gut, aber wenn ich mir vorstelle, dass da menschliche Überreste drin sind, das ist schon...
So genau will man das auch gar nicht sehen.
Ja.
Aber bei mir ist es, wenn ich mir dann vorstelle, wie das riecht auch noch. Mhm. Und diese stickige, diese... dicke, heiße Luft. Also da machen wir mal lieber weiter. Weil
ja, also
mir wird
man
ein
muss,
bisschen anders.
Kann ich nachvollziehen. Es ist allerdings längst nicht alles. Little Seraphine führt die Polizisten hinter den Schuppen. Hier gibt es nichts als karge, trockene Erde und einen kleinen Pferch, eingezäunt mit einem Holzzaun, der schon ganz verwittert und grau ist. Davor ist ein Erdhügel zu sehen, aus dem ein Stück Draht ragt. Hier liegt Mark Kilroy begraben. Der Draht ist mit der Wirbelsäule verbunden, erklärt Little Seraphine. Wenn das Fleisch des Toten verwest sei, werde die Wirbelsäule an dem Draht aus der Erde gezogen und zu einer Halskette verarbeitet. Ich habe gesagt, es wird noch ekliger. Also das ist ein Fall, wo mir die Recherche gar nicht so viel Freude bereitet hat.
Ja, verstehe ich.
Die Ermittler zwingen Seraphine und einige seiner Komplizen zu graben. Unter der heißen Mittagssonne schaufeln die jungen Männer langsam das Grab von Mark Kilroy frei. Little Seraphine muss sich dabei mehrfach übergeben, doch trotzdem lächelt er die ganze Zeit, genau wie die anderen. Ihr könnt uns nicht festhalten, ruft er immer wieder. Mark Kilroy liegt mit dem Gesicht nach unten in der trockenen Erde. Die Beine sind über den Knien abgetrennt. So war es leichter, ihn zu begraben, sagt Little Seraphine. Und Kilroy war offenbar nicht das einzige Opfer. Neben seinem Grab sind 7 weitere Erdhügel zu sehen. Darin wird die Polizei später die Überreste von 11 weiteren männlichen Leichen finden. Zum Teil wurden sie einfach übereinander gestapelt. In den nächsten Tagen steigt die Zahl der Opfer, die hier ausgegraben werden, auf 15. Sie alle wurden offensichtlich verstümmelt, verbrannt. Einigen wurde das Herz herausgerissen oder die Geschlechtsteile entfernt. Sie wurden, genau wie Mark Kilroy, Opfer eines satanischen Kults, den die Presse später die Narkosatanisten taufen wird. Also Narko wegen Drogen.
Narkosatanikos.
Narcos Satanicos klingt natürlich auch nochmal viel besser auf Spanisch. Ja, genau. Ihr Anführer ist der mysteriöse El Padrino, doch der ist gemeinsam mit einigen seiner treuesten Anhänger bereits spurlos verschwunden.
Er hat sich nicht in Luft aufgelöst, so weit reichen seine Fähigkeiten nämlich nicht.
Nee.
Aber El Padrino, das klingt natürlich äußerst mysteriös. Ein Mann, der so arg drauf ist, dass selbst diese abgebrühten Drogenhändler ihn fürchten. Hm. Erzähl uns bitte mehr über ihn.
Ja, El Padrino heißt mit bürgerlichem Namen Adolfo de Jesus Constanzo und ist damals gerade mal 26. Also das hat mich auch überrascht, weil bei so einem Paten stellt man sich so einen gesetzten älteren oder mittelalten Herrn vor. Aber das ist ja wirklich
Marlon Brando.
Ja, genau, Marlon Brando. Aber es ist halt wirklich ein junger Mann und der wird am 1. November 1962 in Little Havana, einem kubanisch geprägten Stadtteil von Miami in Florida, geboren. Er ist also US-Amerikaner. Seine Mutter Delia ist bei seiner Geburt erst 15 und erst kurz zuvor aus Kuba in die USA geflüchtet. Über Adolfos erste Lebensjahre weiß man nicht viel und auch über die Zeit danach gibt es wenig zuverlässige Quellen. Also vieles, was man weiß, weiß man nur aus den Erzählungen seiner Anhänger und aus den Geschichten, die Adolfo selbst erzählt hat. Kann wahr sein, kann auch irgendwie Teil so einer eigenen Geschichte sein, um sich selber noch magischer und mächtiger darzustellen, als er irgendwie letztendlich ist. Was man sagen kann, Magie und auch magische Rituale haben in Adolfos Leben schon sehr früh eine Rolle gespielt. Seine Mutter ist Anhängerin der Santeria, also so einer afrokubanischen Religion, die afrikanische Götter mit Katholizismus vermischt. In der Santeria gibt es viele verschiedene Orishas, also Gottheiten, also nicht nur ein Gott, sondern ganz viele. Und um ihren Segen zu erbitten oder sie zu besänftigen, bringt man ihnen Opfer, meist Nahrungsmittel oder Blumen, in seltenen Fällen auch Tieropfer. Das ist allerdings nicht die einzige Religion, die Adolfo während seines Aufwachsens prägt. Seine Anhänger erzählen später, dass er schon mit gerade mal 6 Monaten von seiner Mutter zu einem Priester der Palomayombe-Bewegung gebracht wurde. Das ist auch so eine Glaubensrichtung, deren Wurzel im Kongo liegen und die Sklaven haben die dann im 16. Jahrhundert nach Kuba gebracht, wo sie sich weiter verändert und vermischt hat mit anderen Einflüssen. Die Anhänger des Palomayombe beten zu Geistern der Verstorbenen und versuchen sie mit Zaubern zu beeinflussen. Zentrales Element ist ein sogenannter Nganga, also so ein Kessel mit heiligen Kräutern, Insekten und eben mit diesen Stöcken, von denen ich gerade erzählt habe. Die werden im Spanischen Palos genannt, also die geben dieser Religion ihren Namen. Genau so einen Kessel finden die Ermittler ja später auch im Schuppen auf der Santa Elena Ranch. Ich habe es eben schon gesagt, ein Foto davon packe ich auf die Insta-Seite von Verbrechen von nebenan. Anders als in der Santeria werden bei Palomayombe manchmal neben Tierkadavern auch menschliche Überreste verwendet, häufig Knochen von Verstorbenen. Ist in dem Kessel alles richtig angeordnet, glauben die Anhänger dieser Bewegung, dass der Priester, der sogenannte Palero, damit mit den Geistern in Kontakt treten und ihnen Befehle erteilen kann. Der Legende nach soll so ein Palero den kleinen Adolfo angeschaut und gesagt haben, dieses Kind ist auserwählt, sein Schicksal ist Größe und Macht. Das könnte natürlich aber auch wieder so eine Geschichte sein, die man sich ausdenkt, um seine eigene Wichtigkeit zu unterstreichen.
Ein bisschen ausschmücken.
Ja, diese Prophezeiung soll Adolfos Leben bestimmen. Seine Mutter behandelt ihn ab da wie etwas ganz Besonderes und bringt ihm schon früh die Tradition der Santeria bei. Adolfo schaut ihr dabei zu, wie sie Süßigkeiten, Früchte, aber auch kleinere Tiere auf ihrem Altar in der Wohnung opfert. Später hilft er ihr auch dabei. Ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wie das ist, wenn ich Nachbarn hätte, die kleine Tiere in der Nachbarswohnung opfern.
Ja, kann man sich dran gewöhnen, glaube ich. Also möchte ich nicht, aber...
Nee. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben.
Die Gegend, in der sie wohnen, da ist in Santeria und Palomayombe ja auch nichts völlig Neues.
Genau.
Die Leute kennen sich da auch,
als
sie da rumwohnen. Und manche von ihnen machen vielleicht auch sowas in der Art selbst.
Ja. Adolfos Eltern lassen sich schon kurz nach seiner Geburt scheiden. Einige Jahre lebt Adolfo dann mit seiner Mutter in Puerto Rico, wo sie einen reichen Geschäftsmann heiratet und einen weiteren Sohn bekommt. Als Adolfo 10 Jahre alt ist, stirbt sein Stiefvater an Krebs und die Familie zieht 1972 wieder zurück nach Little Havana. Auch hier praktiziert die Mutter weiter ihre magischen Rituale zum Ärger ihrer Nachbarn. Also gibt doch ein paar, die das nicht ganz so doll finden.
Es muss ja auch stinken, denke ich mir.
Und auch die Geräusche, also wenn das Tier noch lebt, bevor es geopfert wird, das will ich mir nicht unbedingt vorstellen. Also die rufen immer wieder die Polizei, die Nachbarn, weil es aus der Wohnung übel riecht und weil sie eben diese Tierschreie hören. Aus Angst vor den Zaubern und den Flüchen der Familie dürfen die Kinder in der Nachbarschaft nicht mit Adolfo und seinem Bruder spielen. Also ein bisschen glauben die Nachbarn dann doch daran, ne?
Ja, aber ganz ehrlich, willst du unbedingt was zu tun haben mit solchen Leuten? Ist jetzt egal, ob du dran glaubst oder nicht, aber...
Nee, das auf jeden Fall nicht, aber die Leute scheinen ja zumindest, oder die Nachbarn scheinen ja zumindest ein bisschen diesen Glauben zu haben, dass die doch vielleicht eventuell magische Kräfte haben und deswegen will man sich auch nicht so richtig mit denen anlegen, aber es gibt wohl Nachbarn, die ein bisschen renitenter sind und die finden dann auch mal so ein paar Tierkadaver auf den Eingangsstufen zu ihrer Wohnung. Also nicht die nettesten Nachbarn, die man sich vorstellen kann. Die Familie lebt in Dreck und Unrat zwischen zahlreichen Tieren wie Ziegen und Hühnern. Also das ist eine Wohnung, nur damit ihr es euch vorstellen könnt. Das ist jetzt nicht so ein riesen Bauernhof, wo die einen schönen Ziegenstall haben, sondern die haben das alles in ihrer Wohnung. Mehrere Quellen berichten auch, dass Adolfos Mutter mehrfach wegen Ladendiebstahls und Vandalismus verhaftet wurde. Also es ist jetzt nicht das, was man einem Kind an Kindheit wünschen würde.
Nein, eigentlich nicht. Die Mutter ist aber auch wirklich unglaublich jung, als sie da schwanger wird.
Absolut.
Und die Frage, die ich mir da immer wieder stelle, wie freiwillig war das?
Mhm.
Hat jetzt mit dem, was nachher passiert, wenig zu tun, aber ja. Aber vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum sie sich so hingezogen fühlt zu dieser Brujeria, zu dieser Hexerei, die sie da betreibt.
Es ist ja oft auch einfach eine Flucht, ne? Also dieser Glaube an gewisse Dinge, an Geisterwesen und so.
Das gibt ihr aber auch eine gewisse Macht oder das Gefühl, Macht zu haben.
Ja, absolut.
Und eigenständig etwas bewirken zu können.
Absolut.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie das braucht.
Ja, das finde ich auch nachvollziehbar. Also neben Adolfos Mutter gibt es eigentlich nur noch eine andere wichtige Person in seinem Leben, einen Palo Mayombe-Priester, zu dem seine Mutter ihn in die Lehre schickt, seinen Palero. Er zeigt dem Jungen die Regeln und Rituale der Religion und Adolfo ist begeistert. Statt für die Schule zu lernen, schaut er lieber dem Priester dabei zu, wie er die Überreste der Opfertiere in seinen Kessel, den Nganga, füllt und zu den Geistern betet. Schon früh verdient sich Adolfo mit verschiedenen magischen Ritualen ein bisschen Taschengeld dazu. Er zieht durch die Clubs und Bars in Miami, vor allem in der Schulenszene, und liest dort Menschen aus der Hand oder sagt ihnen die Zukunft voraus. 1983 zieht Adolfo im Alter von 20 Jahren nach Mexico City. Hier erhofft er sich ein neues Leben. Und auch hier treibt er sich viel im Rotlichtvierteln rum und arbeitet als Kartenleger und Zauberer. Dort lernt er schnell Martin Quintana Rodriguez, einen muskulösen und etwas grimmig aussehenden jungen Mann, kennen. Die beiden werden schnell ein Paar und Martin wird außerdem Adolfos Bodyguard. Gleichzeitig kann Adolfo noch einen weiteren Mann in seinen Bann ziehen, Omar Orea Ochoa, einen 18-jährigen, blassen, schmalen Studenten, der eine Vorliebe für Okkultismus hat. Auch er kommt mit Adolfo zusammen und die Männer führen eine Beziehung zu dritt.
Das ist eigentlich voll progressiv, was sie da machen.
Es ist eigentlich sehr progressiv. Ich zweifle allerdings an, dass die alle gleichberechtigt waren in dieser Beziehung.
Ja, sicherlich nicht. Adolfo ist der, der Anführer. Aber er nennt Omar seine Frau und Martin nennt er seinen Mann.
Ja, das ist schon für die damalige Zeit echt wild und, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr progressiv. Die beiden beten ihn aber auch an. Ne? Also sie sind wirklich seine treuesten Anhänger. Und Adolfos Einfluss in Mexico City wächst in dieser Zeit immer weiter. Man muss auch vielleicht zur Erklärung sagen, dass er mit seinen dunklen Haaren und den markanten Gesichtszügen auch sehr attraktiv ist. Also er kann nicht nur gut reden, sondern er sieht auch toll aus. Und eine Zeit lang verdient er sich sogar als Model was dazu. Adolfo kann sehr charmant sein und Menschen schnell in seinen Bann ziehen. Und sein Ruf als Magier, der eilt ihm bald voraus. Immer mehr Leute suchen seine Hilfe, darunter auch mexikanische Politiker, Filmstars, Kriminelle und sogar Polizisten und Behördenchefs. Und Adolfo weiß natürlich genau, wie er diese Kontakte nutzen kann. Von den Polizisten aus seinem Kundenkreis bekommt er Insider-Infos über geplante Razzien und Festnahmen. Und die Kriminellen, die ihn für die Schutzzauber bezahlen, die lässt er glauben, die Geister hätten für ihre Sicherheit gesorgt und warnt sie vor. Also das ist schon ein sehr schlaues Geflecht an Abhängigkeiten. So baut er sich dann ganz schnell einen treuen Kundenstamm auf, der viel Geld für Adolfos Schutz bezahlt. Zum Teil nimmt er für seine Zauber mehr als $50,000. Also das wäre nach heutigem Wert, also inflationsbereinigt, 132.000 Euro. Also eine immense Summe. Ein absoluter Luxuszauberer. Irgendwann zu dieser Zeit, vermutlich auch so 1983, wird er dann selbst zu einem Priester, der Palo Mayombe. Dafür muss er ein bestimmtes Ritual durchlaufen, bei dem ihm sein eigener Palero unter anderem mit einer heißen Klinge feine Muster in die Haut ritzt als Erkennungsmerkmal. Am Ende bekommt er dann seinen eigenen Nganga, also einen schwarzen Kessel für seine Rituale. Und jetzt ist er endgültig ein richtiger Magier.
Ja, man muss sagen, Charisma, Uniqueness, Nerve and Talent. All das besitzt Adolfo.
Die RuPaul's Drag Race Fans werden das jetzt wieder erkannt haben. Ja, das ist ein, aber das hast du ja oft bei gewissen Verbrecherpersönlichkeiten, dass die ein wahnsinnig einnehmendes Wesen haben und auch klug sind, anpassungsfähig sind. Und wenn man sich jetzt überlegt, was jemand mit solchen Talenten auch Gutes aus seinem Leben hätte machen können, ist eigentlich wieder traurig.
Stimmt. Er hätte sicherlich einen anderen Weg führen können.
Ja.
Ein anderes Leben, was?
Anderen einen Weg anderen gehen Weg gehen und können. Ein anderes also, Leben
danke,
führen
ein anderes
können.
Leben führen. Ja. Deutsch schwierig. Ja, auf jeden Fall. Aber er hat sich für diesen Weg entschieden.
Der ihm natürlich auch Macht, Geld und viel Sex versprochen hat.
Ja, und diesen gewissen Nervenkitzel, würde ich sagen.
Ja, total.
Den hast du nicht, wenn du im Büro sitzt.
Den hast du nicht unbedingt, wenn du im Büro sitzt. Kommt natürlich drauf an, in welchem Büro du sitzt, aber in den meisten Büros wahrscheinlich eher nicht. Ja. Vielleicht nochmal zum Hintergrund, das ist eine Sache, die mir ganz wichtig ist. Also auch wenn vieles von dem, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, vielleicht für uns Westeuropäer seltsam klingt, also die Traditionen vom Palo Mayombe und der Santeria sind vor allem in Westafrika, aber auch auf Kuba weit verbreitet. Auch in Teilen Amerikas werden sie praktiziert, aber sie haben erstmal nichts mit Menschenopfern zu tun. Also, ne, dass man das jetzt nicht irgendwie miteinander vermischt. Es gibt natürlich trotzdem immer wieder Menschen, die das Ganze für kriminelle Zwecke nutzen, so wie eben Constanzo.
Ja, genau. Also, du hast ja vorher schon gesagt, dass sie auch manchmal Teile von Verstorbenen nutzen.
Ja.
Das ist natürlich auch nicht in Ordnung, aber da werden nicht direkt dann Leute dafür umgebracht.
Genau.
Also, unter Menschenopfer würde ich ja. Ich persönlich jetzt eher verstehen, jemanden zu töten dafür.
Ja, genau. Stimmt, ist eine wichtige Unterscheidung. Also die Leute sind schon tot und dann nimmt man Knochenteile oder so für diese Zeremonien. Wie du schon sagst, ist jetzt nicht die feine englische Art, aber ist eben was anderes, als wenn man die Menschen extra dafür töten lässt. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, Constanzo genießt natürlich die Aufmerksamkeit und die Macht, die er über andere Menschen hat, immer mehr. Und das bekommen auch seine beiden Partner zu spüren. Immer wieder predigt er ihnen, die Kraft meiner Religion ist größer als alles, was ihr euch je habt träumen lassen. Und Martin und Omar hängen dabei an seinen Lippen. Die beiden wetteifern um seine Zuneigung und er spielt mit ihnen. Mal ist er kalt und zurückweisend, mal überhäuft er sie mit Geschenken. Gleichzeitig verlangt er von ihnen ewige Treue. Eure Seele ist tot, ihr habt nur mich und ihr müsst mir stets gehorchen. Und Das tun die beiden, denn Adolfo ist sehr gut darin, Menschen für seine Zwecke zu manipulieren. So erschafft er dann langsam seinen eigenen Kult, der immer weniger mit der Santeria oder mit Paolo Mayombe zu tun hat. Doch Adolfo ist gierig. Ihm reicht das jetzt nicht, so ein paar Anhänger zu haben. Er will noch mehr Macht. Zu seinen Kunden gehört damals auch der Chef der mexikanischen Staatspolizei, Florentino Ventura. Über ihn bekommt er 1987 Kontakt zur Familie Calzada, einem mächtigen mexikanischen Drogenkartell. Diese Familie ist wie viele andere mexikanische Familien sehr abergläubisch und daher ziemlich dankbar für Adolfos Angebot, sie mit seinen magischen Zaubern von bösen Geistern vor Feinden und vor der Polizei zu schützen. Sie bezahlen ihn gut dafür, aber Adolfo will mehr. Er fordert die Hälfte von allen Einnahmen der Calzadas, eine Summe, die das Familienoberhaupt Guillermo Calzada nicht bereit ist zu zahlen. Ist ja auch eigentlich eine Unverschämtheit zu sagen, hier, ich will mal die Hälfte von dem.
Naja, gut.
Das musst du dich auch erstmal trauen, so einen Drogenboss zu sagen, so pass mal auf, Freundchen, jetzt will ich aber die Hälfte von dem, was du verdienst.
Ja, er hat natürlich den Kontakt zur Polizei, also über den ist er ja erst an die Calzadas gekommen.
Ja.
Und er hat Mut.
Er hat Mut und die Calzadas müssen auch dafür zahlen, dass sie das Angebot ausschlagen. Kurz darauf verschwindet die gesamte Familie und die Polizei entdeckt dann später 7 verstümmelte Leichen am Ufer eines Sees. Nicht alle können identifiziert werden, aber einige Opfer gehören ganz sicher zur Calzada-Familie. Die Polizei findet auch Überreste einer religiösen Zeremonie, viel Blut und abgebrannte Kerzen. Später wird man vermuten, dass das Adolfo Constanzos erste Menschenopfer waren.
Das heißt, für Adolfo läuft's gut. Er weiß, was er kann.
Ja.
Und er will mehr. Mehr Geld und mehr Macht und einfach immer mehr.
Ja. Adolfo konzentriert sich jetzt noch mehr auf den Drogenhandel und plant, direkt ein ganzes Kartell zu übernehmen. Auf der Suche nach passenden Opfern hört er von Familie Hernandez aus Matamoros an der texanischen Grenze. In der Stadt herrscht viel Unruhe. Es gibt viel soziale Ungleichheit, viel Armut, aber gleichzeitig eben auch viel Reichtum durch den Drogenschmuggel und viel Gewalt. Seit der Chef der Familie Hernandez ermordet wurde, herrscht Chaos. Die übrigen Familienmitglieder streiten um die Führung, die perfekte Ausgangslage für Adolfo. Er macht sich an die junge Studentin Sara Maria Aldrete Villarreal ran, eine hübsche 24-jährige Mexikanerin aus Matamoros. Sara ist groß und schlank, hat dunkle Locken und studiert auf der anderen Seite der Grenze am Texas Southmost Community College. Nach ihrem Abschluss will sie Sportlehrerin werden. Bei ihren Kommilitonen und Dozenten ist sie sehr beliebt. Alle kennen sie als fleißige und freundliche Studentin. Aber das ist jetzt nicht das, was Adolfos Interesse an ihr weckt. Für ihn ist ein anderer Punkt entscheidend. Sara Aldrete ist mit einem Mitarbeiter der Familie Hernandez zusammen. So kann sie ihn in die Familie einführen. Adolfo geht mit Sara aus und diese ist ihm, genau wie viele andere, sofort verfallen.
Das ist der Charme, da kann man gar nichts machen.
Ja, es ist wirklich beeindruckend, muss man sagen, auf eine negative Art und Weise, wie er hier agiert, ne?
Er weiß immer, wie er die Leute kriegt.
Ja, das ist so. Es wird nicht lange dauern, da ist die junge und intelligente Studentin unbemerkt von ihrer Familie und ihren Freunden seine rechte Hand geworden. Er nennt sie La Madrina, die Patin oder auch seine Hexe. Und zusammen bilden sie ein extrem gefährliches Duo. Und das finde ich wirklich das Spannende an dieser Geschichte. Diese nette, unbescholtene oder einigermaßen unbescholtene, ehrgeizige Studentin wird durch ihn irgendwie auf die dunkle Seite gebracht. Wir kommen gleich noch dazu. Also ein extrem böses Duo, was die beiden bilden. Ja. Adolfo erzählt Familie Hernandez, dass er sie mit seiner Magie vor ihren Rivalen und vor der Polizei schützen könne. Etwas, was die Familie im aktuellen Chaos natürlich gut gebrauchen kann. Und da sehen wir eine weitere Eigenschaft von Adolfo Constanzo. Er erkennt die Bedürfnisse von Menschen, er erkennt Gelegenheiten. Das ist für ihn die ideale Gelegenheit, in diese Familie reinzugehen. Also die nimmt die Unterstützung an und nach übernimmt Adolfo immer mehr die Führungsrolle in dieser Verbrecherfamilie.
Ja, also dadurch, dass er ihnen Hilfe anbietet, sie annehmen, sind sie ihm gleich was schuldig.
Ja, da entstehen Abhängigkeiten und er hat sie natürlich durch die Infos, die er hat, auch in der Hand mehr und mehr. Ne?
Ja.
Bis zum Frühjahr 1988 baute ihre Geschäfte weiter aus, sogar bis nach Mexico City und Miami. Etwa eine Tonne Marihuana pro Woche wird damals im Auftrag der Familie über die Grenze geschmuggelt. Die Lieferungen werden immer größer und Adolfos Vermögen natürlich auch. Der Erfolg lässt die Hernandez-Familie glauben, dass Adolfo wirklich Kontakt zur Geisterwelt hat. Doch für seine Zauber braucht er immer mehr Tieropfer. Schließlich schickt er seine Anhänger auch los, um Menschenknochen von Friedhöfen für seine Rituale zu klauen. Das Lagerhaus der Santa Elena Ranch wird zum Drogenumschlagsplatz. Von hier aus werden die Drogen über den Rio Grande gebracht. Irgendwann erzählt Adolfo der Hernandez-Familie, dass Tieropfer nicht mehr ausreichen würden, um die Geschäfte der Familie zu schützen. Man müsse Menschen opfern, nur so könne man unbesiegbar werden. Von da an suchen seine Anhänger für ihn in den Straßen von Matamoros nach Opfern, die dann zu der kleinen heruntergekommenen Hütte auf der Santa Elena Ranch gebracht werden. Keiner dieser Menschen wird diese Hütte jemals lebend verlassen. In dunklen Ritualen foltert Adolfo sie, um Teile ihrer Überreste dann in seinem Kessel, den Nganga, zu werfen. Je brutaler seine Methoden werden, desto mehr Angst und Ehrfurcht haben seine Anhänger vor ihm. Was ja logisch ist, weil sie sehen ja, wozu er fähig ist.
Ja. Also er ist ein unglaublich charismatischer junger Mann. Er ist weitaus gebildeter als die Mitglieder der Familie Hernandez. Und offenbar hat er Erfolg mit dem, was er verspricht, denn das Geschäft floriert.
Ja.
Seit sie tun, was er sagt und diese blutigen Rituale vollziehen.
Ja.
Also er hat offenbar Erfolg mit dem, was er ihnen verspricht.
Ja.
Und natürlich wählt er seine Opfer immer klug aus. Das sind nie Personen, deren Verschwinden von der Polizei untersucht wird.
Ja, es sind leider Menschen, die nicht vermisst werden, ne? Oder nach denen nicht gesucht wird. Also es geht um Mitglieder
von der Polizei, also von
genau.
Ihren Familienmitgliedern.
Genau.
Zum Teil also schon.
Aber deswegen sind diese Sätze, die man oft in so Krimis hört, die Opfer wurden von niemandem vermisst, ist meistens falsch, weil es gibt immer irgendwen, der seine Mutter, seinen Vater, seinen Bruder vermisst. Aber
ja.
Ne, zumindest in der Öffentlichkeit eher bleibt das Verschwinden unbemerkt. Also genau, es geht um Mitglieder rivalisierender Drogenbanden, da sind Straßenkinder dabei, da sind auch Obdachlose dabei. Und wahrscheinlich wären Adolfos Gräueltaten noch lange unentdeckt geblieben, hätte er nicht an diesem Abend im März seine Anhänger losgeschickt, um ihm einen jungen amerikanischen Studenten zu bringen. Blond und weich soll er sein und intelligent. Adolfo hofft, dass dadurch noch mehr Macht freigesetzt werden kann. Erst kurz vorher hatte er ein anderes Opfer in seinem Schuppen zu Tode gefoltert, doch dieses Opfer hat ihm nicht genug gelitten. Seinen Anhängern erklärt er, dass die Opfer vor ihrem Tod leiden und Angst empfinden müssen. Nur so könne der Padero die Macht ihres Geistes nutzen. Habe ich wieder so eine Literaturassoziation?
Was denn?
Ich muss an Stephen Kings S denken.
Ah ja, habe ich auch nie gelesen und nie gesehen.
Super, ist super, 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 super gut. Hat mich total traumatisiert als Kind, aber dieses Wesen ernährt sich ja auch von der Angst seiner Opfer. Und so ist es irgendwie, ne, in dem Fall in der Erklärung auch, ne, wir brauchen mehr Angst, wir brauchen mehr Panik.
Mhm.
Und deshalb macht sich Little Seraphine an diesem Abend in seinem roten Pickup auf den Weg in die Innenstadt von Matamoros, um unter all den feierwütigen Studenten vor den Bars und Clubs ein passendes Opfer für Adolfo zu suchen. Irgendwo kurz vor der Brücke über den Fluss muss er Mark Kilroy entdeckt und in sein Auto gezerrt haben. Wie befohlen bringt Little Seraphine den blonden Studenten zur Ranch. Dort muss Mark Kilroy mehr als 9 Stunden voller Angst und gefesselt im Auto aushalten. Es muss ja auch unglaublich heiß gewesen sein, bevor er zu Adolfo in die Hütte geschleift wird. Der begrüßt Kilroy mit den Worten: Willkommen im Haus des Teufels. Mit einer Machete verstümmelt Adolfo Kilroy. Dabei betet er zu den Göttern und trinkt Rum aus einer Flasche, den er dann über Kilroys nackten Körper spuckt. Also was natürlich auch nochmal wahnsinnig eklig und schmerzhaft ist, wenn du Alkohol in offene Wunden reinspuckst.
Ja, ja.
Dann schlägt er mit der Machete auf Kilroys Kopf ein und tötet ihn. Also auch eine wirklich grausame Art, einen Menschen zu töten.
Es ist so furchtbar. Aber Mark ist, anders als die bisherigen Opfer, kein Mensch, den niemand vermissen wird. Und die Kilroys, die starten jetzt eine große Suche. Die Polizei arbeitet hart an dem Fall, im Gegensatz zu allen anderen Mexikanern, die vermisst wurden hier in Matamoros. Und ich kann mir nur vorstellen, es muss ganz furchtbar schlimm sein für die Eltern, das zu erfahren.
Ja, vor allem, weil sie ja lange Zeit auch noch wirklich Hoffnung hatten. Ne? Die sind ja beide sehr religiös und die Mutter hat ja gesagt, wenn wir so viel beten, also Gott wird uns doch nicht im Stich lassen.
Genau, genau. Und so viele Menschen beten auch für den Jungen.
Genau, und deswegen könnte man jetzt denken, dass die komplett in sich zusammenbrechen. Aber die Kilroys reagieren anders, als das damals viele Menschen erwarten. Unter anderem unternehmen sie eine Wallfahrt zur katholischen Kirche in Brownsville. Hier auf den Kirchenbänken haben sie viele, viele Stunden für ihren Sohn gebetet. In einer Rede wendet sich Marks Mutter Helen an die Gemeinde. Ich bitte euch, für die Menschen zu beten, die diese Dinge getan haben. Betet, damit sie erkennen, dass es Unrecht war und dass es Liebe gibt. Also die leben den katholischen Glauben, die leben Verzeihen und Vergebung. Und das muss man erstmal schaffen, nachdem der eigene Sohn unter so furchtbaren Umständen ums Leben gekommen ist.
Ja, das ist wirklich groß von ihnen.
Und Mark ist natürlich nicht das einzige Opfer, das hatte ich ja gerade schon angedeutet, dieses Kults. Also da sind Gangster dabei, da sind Drogenschmuggler dabei, aber eben auch in Anführungsstrichen komplett unschuldige Leute. Also in Anführungsstrichen sage ich deswegen, weil ich auch einen Drogenschmuggler hat nicht verdient, so getötet zu werden, das will ich damit sagen.
Ja, genau.
Da ist auch ein Farmer dabei, aber da ist auch ein 14-jähriger Junge dabei. Und einige der Opfer werden nie identifiziert werden können. Und ihr Mörder oder der Mann, der das überhaupt alles ins Rollen gebracht hat, der ist weiter auf freiem Fuß. Kurz nachdem die Leichen auf der Santa Elena Ranch gefunden worden sind, flieht Adolfo gemeinsam mit Sara Aldrete, seinen beiden Liebhabern Martin und Omar und Elio Hernandez Rivera, genannt El Dubi, einem weiteren Mitglied der Gruppe. Natürlich werden alle fünf direkt zur Fahndung ausgeschrieben und doch gibt es am Anfang keine Spur von Hexer Adolfo Constanzo. Im Jugendzimmer von Sara Aldrete in der Wohnung ihrer Eltern in einem gehobenen Viertel von Matamoros machen die Ermittler dann eine schockierende Entdeckung. Sie finden einen mit Blut bespritzten Altar, blutige Kinderkleidung und Voodoo-Utensilien. Sara Aldrete hat also so etwas wie ein Doppelleben geführt. Mhm. Tagsüber war sie die freundliche Vorzeigestudentin, nachts La Madrina, die rechte Hand des Hexers. Und das weiß ich nicht. Also was sind das für Eltern, die nicht mitkriegen, dass ihr Kind irgendwie im Kinderzimmer einen blutigen Altar stehen hat?
Ja, aber die ist ja Mitte 20 zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber trotzdem, wenn man zusammen wohnt, dann kriegt man doch das Zimmer mal zu Gesicht.
Na, nicht unbedingt. Also die Privatsphäre wahren des anderen und so. Ich weiß nicht.
Ja.
Deswegen war ich vorher so, weil die hat tatsächlich für ihn als Rekrutiererin gearbeitet, die Gute.
Ja. Ich finde halt einfach diese Wandlung von ihr so spannend, ne? Weil es in ihrem vorherigen Leben keine Hinweise darauf gibt, dass sie schon arg irgendwie verbrechertechnisch unterwegs war. Und das ging ja relativ schnell. Also da hat er offenbar bei ihr offene Türen eingerannt.
Da wird vorher schon was vorhanden sein.
Was wir wahrscheinlich nicht wissen. Ja, das ist also, sonst kann man sich das eigentlich kaum vorstellen, dass jemand, weißt du, wie mit so einem Lichtschalter umgeswitcht wird, gestern noch die nette Studentin und morgen schon die Hexe.
Ja, aber die beiden hatten, wenn ich das nur noch kurz einfügen darf, kleine Anekdote am Rande, die beiden hatten zu Beginn wohl ein sexuelles Verhältnis, aber Adolfo hat immer durchaus Männer bevorzugt und deswegen hat sich das ganz schnell wieder aufgehört. Da hatte er sie aber schon am Angelhaken.
Ja.
Und dann ist natürlich durch seine manipulative Masche ist natürlich schwer, da wieder wegzukommen.
Ja, er ist eine sehr schildernde Persönlichkeit, ne? Der auch Sex.
Ein schöner Euphemismus.
Ja, der eben aber auch Sex als Mittel der Kontrolle benutzt, ne? Weil seine beiden Liebhaber hat er ja auch sexuell unter Kontrolle durch Liebe geben, Liebe entziehen und so, ne? Also das ist schon ein Fall mit ganz, ganz vielen Ebenen. Und die Ermittler stehen jetzt erstmal vor einem Rätsel. Die sind alle verschwunden und wollen irgendwie jetzt natürlich wissen, wo die hin sind. Stundenlang vernimmt Kommandante Benitez die Hernandez-Familie in der Hoffnung auf einen Hinweis auf Adolfos Versteck. Einige der Familie vermuten, dass sich der Anführer längst über die Grenze nach Amerika abgesetzt hat, also in die USA. Am Ende ist es aber wieder ein Zufall, der der Polizei in die Karten spielt. Am 6. Mai 1989, also etwa 3 Wochen nach den gruseligen Entdeckungen auf der Santa Elena Ranch, ist gerade ein Polizist in Mexikos Hauptstadt Mexico City auf Streife. Und also da befinden wir uns jetzt so 1000 Kilometer südlich von Matamoros. Der junge Beamte kommt dabei auch an einem schmalen, mehrstöckigen Haus auf einer Straßenecke an der Straße Rio Sena im belebten zentralen Stadtteil Cuauhtémoc vorbei. Er kann ja nicht ahnen, dass sich im 4. Stock des heruntergekommenen Gebäudes jemand verschanzt hat, nämlich der landesweit gesuchte Adolfo Constanzo, der genau in diesem Moment, das dann wieder der nächste Zufall, aus dem Fenster schaut. Als Constanzo den uniformierten Polizisten entdeckt, dreht er vollkommen durch. Sie sind gekommen, um uns zu holen. Das war's, schreit er seinen Anhängern zu. Der 26-Jährige schnappt sich seine Maschinenpistole, hält sie aus dem Fenster und schießt damit wahllos durch die Gegend. Schon bald wimmelt es auf der Straße nur so von mexikanischen Polizisten. Mehr als eine Dreiviertelstunde lang liefern sie sich ein heftiges Feuergefecht mit Adolfo und seinen Anhängern, während der aus dem Fenster schreit, ihr Bastarde, kriegt mich nicht, ich sehe euch alle in der Hölle wieder. Schnell ist die Straße übersät mit Patronenhülsen. Der Hexer scheint wie im Wahn zu sein, doch irgendwann geht ihm die Munition aus. Da greift er die Hand seines Liebhabers Martin. Wir werden jetzt sterben, aber wir werden wiedergeboren. Die beiden gehen ins Schlafzimmer. Adolfo setzt sich auf einen Stuhl und legt den Arm um Martin. Dann gibt er Elio Hernandez den Befehl, ihn und seinen Liebhaber zu erschießen. Als dieser zögert, droht Adolfo ihm, tu es oder ich werde es dir in der Hölle schwer machen. Und so drückt El Dubi dann doch den Abzug.
Ich frage mich ja, was Omar in dieser Situation empfindet, dass er mit dem einen Partner sterben möchte, aber nicht mit dem anderen.
Mit dem anderen nicht, ne? Es ist schon, ja.
Es ist irgendwie schon so eine Beleidigung, oder?
Es ist eine Beleidigung, aber auf der anderen Seite sind die ihm ja so hörig, dass der Omar wahrscheinlich denkt, das wird seine Richtigkeit haben, in irgendeiner Art und Weise.
Ja, und ich denke, dass es Elio auch schwerfällt, den Hohepriester zu töten. Aber er muss, und das ist das ultimative Opfer.
Ja. Als die Polizei schließlich in die Wohnung stürmt, findet sie die Leichen von Adolfo Constanzo und Martin Quintana Rodriguez von Kugeln durchsiebt. Adolfo trägt ein Hemd und blau-weiße Shorts. Seine braunen Haare sind zu einer ordentlichen Kurzhaarfrisur geschnitten und er hat einen perfekt getrimmten Schnurrbart. Wäre da nicht das Blut auf seinem Körper und auf seinem Hemd, würde er aussehen wie ein gutaussehender, netter, junger Mann und nicht wie der Anführer eines tödlichen Kults. Die Polizei nimmt an diesem Tag Sara Aldrete, Omar Orea Ochoa, Elio Hernandez alias El Dubi und ein paar weitere Anhänger des Hexers fest. Sie werden schon kurz danach bei einer Pressekonferenz den aufgeregten Journalisten präsentiert. Auf den Fernsehbildern ist zu sehen, wie sie aufgereiht hinter einem Tisch stehen, auf dem mehrere Kerzen, Statuen, ein Totenkopf und andere Gegenstände ausgebreitet sind, die die Gruppe wohl bei ihren Ritualen benutzt hat. Also die Ermittler inszenieren die Festnahme natürlich auch dementsprechend. Sie glaubten wirklich, dass die Menschen- und Tieropfer einen magischen Schutzschild um sie herum bildeten, der sie vor Bösem oder Schaden bis hin zu Kugeln schützte, betont der Staatsanwalt in diesem Fall. Vermutlich deshalb ist Little Serafin auch einfach durch die Polizeikontrolle gerast und hat die Aufklärung dieses Falles überhaupt erst ermöglicht, weil nur dadurch sind sie dem ja auf die Spur gekommen. Der hat wirklich gedacht, er wäre unsichtbar.
Ja, du lachst, aber der hat ihnen immer wieder bewiesen, dass das stimmt, was er da behauptet. Er hat nicht nur was gesagt und die waren so doof, dass sie es geglaubt haben. Ich bin jetzt unsichtbar, cool. Sondern er hat ihnen gezeigt, dass die Polizei sie nicht sehen kann.
Ja.
Sie wussten nur nicht, dass er auf der anderen Seite den Polizisten Geld gegeben hat, damit die so tun, als ob sie sie nicht sehen.
Ja, und dieses eine Mal waren es halt keine Polizisten, die vorher Geld bekommen haben.
Genau.
Ja, aber das siehst du auch wieder, wie viele Zufälle, ne? Also der Streifenpolizist wusste ja gar nicht, dass die da in diesem Haus sind, ne? Also hätte Adolfo Constanzo nicht
aus einem ganz anderen Grund.
Genau, hätte der nicht angefangen zu schießen, wären die da wahrscheinlich nie entdeckt worden in einer riesigen Stadt wie Mexico City. Also da auch wieder reiht sich so Zufall an Zufall aneinander, dass dieser Fall überhaupt aufgeklärt werden konnte.
Aber auch interessant irgendwo, dass er da die Nerven schmeißt, nach allem, was er schon gemacht hat.
Ja, ja.
Da sind plötzlich die Nerven weg und das ist aus.
Interessant finde ich, dass auch nach der Festnahme viele von Adolfos Anhängern immer noch glauben, sie seien unbesiegbar und dass Adolfo eines Tages zurückkommt, um sie zu retten. Ganz anders Sara Aldrete, die behauptet, sie hätte gar nichts von den Morden gewusst. Es tut mir leid, sagt sie. Hätte ich gewusst, dass es so ist, hätte ich mich nicht darauf eingelassen. Zuvor hatte sie noch behauptet, sie selbst wäre ein Opfer gewesen und von Constanzo und seinen Anhängern entführt worden. Und das macht sie natürlich ein bisschen unglaubwürdig, dass sie halt dauernd ihre Geschichte ändert. Die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht glauben ihr kein Wort. Sara Aldrete wird 1990 erst zu einer Haftstrafe von 6 Jahren wegen krimineller Vereinigung verurteilt. 1994 bekommt sie dann weitere 62 Jahre für ihr Mitwirken an den Morden. Also in Mexiko ist es ähnlich wie in den USA. Da wird keine Gesamtstrafe gebildet, sondern man addiert einfach die Strafen aufeinander. Mhm. Und wenn du Pech hast, kriegst du halt 250 Jahre Knast. Little Serafin und Familienoberhaupt Elio Hernandez werden zu jeweils 67 Jahren Haft verurteilt. Die Höchststrafe in Mexiko beträgt allerdings 50 Jahre. Also deshalb wird die Strafe später darauf reduziert.
Ja, aber auch mit 50 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie da wieder rauskommen, gering.
Ja, also das ist dann in den meisten Fällen faktisch lebenslang.
Ja.
Auch die anderen Anhänger von Adolfo erhalten alle sehr lange Haftstrafen, unter anderem wegen mehrfachen Mordes, wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und wegen Drogenhandels. Heute vermutet man, dass neben Mark Kilroy und den 11 weiteren Leichen von der Santa Elena Ranch noch bis zu 26 weitere Menschen Opfer des Kultes von Adolfo Constanzo geworden sind. Darunter die komplette Calzada-Familie und 16 Kinder in Mexico City. Allerdings konnte das nie bewiesen werden. Mark Kilroys Eltern glauben, dass ihr Sohn am Ende indirekt Opfer des Drogenschmuggels geworden ist, womit sie auch nicht ganz Unrecht haben, weil der Drogenschmuggel hat ja Adolfo Constanzo auch so mächtig gemacht und so reich, dass er eben all das machen konnte. Deshalb gründen die beiden die Mark Kilroy Stiftung, die sich für Drogen- und Gewaltprävention einsetzt und die bis heute existiert. Damit wollen sie Marks grausamen Tod, Zitat, von etwas Teuflischem in etwas Gutes verwandeln. Über Matamoros hat sich seit der Entdeckung der brutalen Verbrechen von Adolfo Constanzo so etwas wie ein dunkler Schleier gelegt. Viele sagen, dass der Spring Break danach nie wieder so war wie vorher. Trotzdem feiern bis heute viele partywütige Studenten im Frühjahr in Matamoros und auch in South Padre Island. Also da, wofür Mark Kilroy und seine drei Freunde damals alles begann.
Ach, die meisten, die wissen das ja sicher gar nicht.
Das glaube ich auch.
Oder das interessiert sie nicht. Und das ist jetzt schon irgendwie 35 Jahre her.
Absolut. Ich glaube, man will da auch nicht unbedingt dran denken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in so einer Partystadt wie Matamoros irgendwo eine Gedenkplakette für Mark Kilroy aufgehängt wird, weil an diesen Teil der Geschichte möchte man sich vielleicht auch gar nicht so gerne erinnern.
Ja, natürlich. Aber vielleicht passen jetzt, wenn sie es wissen, einige besser darauf auf, dass sie als Gruppe wieder zurückkommen.
Ja.
Weiß man nicht, ja.
Ist bei Partys sowieso, ne, lasst euch nicht trennen, passt aufeinander auf, kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen. Trotzdem machen sich Marks Freunde natürlich Vorwürfe. Kurz nach Marks Tod sagt sein Freund Bill den Journalisten, wir hätten niemals rübergehen dürfen, also niemals rüber nach Mexiko gehen dürfen.
Ja, aber schmarren, weil alle sind rüber und einen hat's erwischt.
Ja, Aber es ist natürlich nachvollziehbar. Es hätte ja jeder sein können. Es ist
nachvollziehbar. Wenn Serafin nicht Marc gesehen hätte, dann hätte er jemand anderen mitgenommen. Der wäre an diesem Abend sicher nicht ohne ein Opfer gefahren. Weil ja, sonst,
das stimmt.
Sonst hätte Adolfo ihn das spüren lassen. Also irgendjemanden hätte er mitgenommen und irgendjemand wäre gestorben. Und es hat halt an diesem Abend Marc getroffen.
Ja, das stimmt.
Ich verstehe total, dass seine Freunde ein gewisses Schuldgefühl haben, aber es ist nicht ihre Schuld.
Nein, Schuld hat immer nur der Täter. Das kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen. Aber das ist natürlich absolut nachvollziehbar und menschlich, dass man gerade, wenn man direkt Zeuge davon war, direkt betroffen ist, dass man denkt, oh ja, wären wir vielleicht um eins schon nach Hause gegangen oder so, ne? Wären wir den Weg gelaufen, wäre das nicht passiert und so. Aber wie du schon gesagt hast, die haben überhaupt gar keine Schuld. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, das am Ende nochmal zu betonen. Und der Mensch, der diesen ganzen Fall überhaupt aufgeklärt hat, nämlich Kommandante Benitez, der ist später nochmal mit einem Curandero, also einem weißen Hexenmeister, zur Santa Elena Ranch zurückgekehrt. Der ältere Magier soll die Ranch von allen bösen Zaubern und Geistern befreien. Dafür spricht er erst einige Zaubersprüche, dann zündet er die gesamte Hütte und Adolfos Kessel an, um wirklich alle Spuren dieser Grausamkeiten zu vernichten. Zum Schluss lässt er eine weiße Taube in den Himmel fliegen. Jetzt ist hier auf der Santa Elena Ranch zumindest symbolisch der Frieden wieder eingekehrt.
Das ist ein sehr schönes Bild, das sich jetzt so vor meinem geistigen Auge da zeigt. Ja.
Ein bisschen Frieden, um den alten Schlagertext zu zitieren, kann man, glaube ich, nach der Folge sehr gut gebrauchen.
Ja,
das war wirklich schon wieder ein ausnehmend fieser Fall. Und
ein Hammer, ja. Aber die waren ja alle Anfang, Mitte 20, die da mitgemacht haben. Also beziehungsweise es gab auch einige, die irgendwie der Polizeichef, da war es um die 60 oder sowas. Aber weißt du, wir haben so leicht reden, ja, wir wissen das jetzt alles.
Ja, ja, natürlich.
Und wir als Podcaster am anderen Ende der Welt, die fast doppelt so alt sind.
Ich weiß nicht, wen du meinst.
Ich auch nicht. Es ist so leicht reden, ja, warum haben die das denn geglaubt? Adolfo hat ihnen gezeigt, die haben das nicht von Anfang an geglaubt.
Ja.
Adolfo hat ihnen gezeigt, warum sie ihm glauben sollen. Er hat ihnen bewiesen, dass das alles wahr ist.
Ja.
Und deswegen waren die gar nicht so dumm. Sie haben nur leider, ja, leider dem falschen Menschen einfach geglaubt. Und natürlich ist das alles eigentlich, wenn man so mal klar drüber nachdenkt, idiotisch.
Total.
Aber sie sind ja auch mit diesem Aberglauben schon irgendwo aufgewachsen. Und ja, von dem her muss man ihnen verzeihen, dass sie es geglaubt haben. Nicht, was sie gemacht haben, aber den Glauben daran, dass das alles wahr war.
Ja, deswegen, und das ist, wie du schon sagst, leicht im Nachhinein zu sagen, ja, hätte man mal und so und so und so. Aber es ist, wie du schon sagst, völlig, völlig absurd. Aber für die Menschen, die es betroffen hat, war es natürlich deren Realität. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mir den Fall ausgesucht habe, weil er ja noch eine wahnsinnige Schleife und noch eine wahnsinnige Schleife irgendwie dreht, wo du denkst, das kann doch jetzt gerade wirklich nicht sein, aber so ist es halt. Und du hast dir den Fall, wie wir jetzt im Laufe des Gesprächs herausgefunden haben, ja auch rausgepickt, wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen, ihn in deinem Podcast zu behandeln, oder?
Genau, ja, für den September, wo es eben immer um Sekten geht, um neue religiöse Bewegungen. Und also falls ihr da meine Sichtweise auf das Ganze nochmal anders eben hören wollt, dann ich gehe da noch ein bisschen tiefer auch in die Religion rein.
Mhm.
Aber, naja, von außen, wenn man nicht drin war, wenn man kein Teil des Ganzen war, dann schüttelt man den Kopf und sagt, ja, klar.
Das ist wohl so. Ich würde vorschlagen, dass wir Mexiko jetzt mal hinter uns lassen, aber...
Wohin geht's denn im nächsten Monat?
Ja, wir müssen nicht so weit reisen für die nächste Folge.
Von Mexiko aus oder von uns aus?
Von Mexiko aus. Wir können theoretisch den Bus nehmen, weil jetzt nicht, behaupte ich jetzt einfach mal. Es geht nämlich nach Texas.
Ah ja, okay.
Und zwar geht es um den wohl mysteriösesten Kriminalfall der texanischen Geschichte. Also bitte, wenn ihr den Fall dann hört nächsten Monat, googelt nichts vorher, weil das ist viel schöner, wenn man vorher nichts über diesen Fall weiß, falls man ihn noch nicht kennt. Der ist wirklich krass und ein Rätsel. Das ist wie eine Sherlock-Holmes-Geschichte sozusagen als echter Kriminalfall. Wir hören uns wieder, wenn ich richtig gerechnet habe, am 27. März. Das müsste der letzte Freitag im Monat sein. Also Verbrechen von nebenan gibt es natürlich schon vorher, aber nebenan weltweit geht am letzten Freitag des Monats weiter. Und wir feiern jetzt ein bisschen, weiß nicht, Spring Break. Um wieder runterzukommen oder so. Weiß ich jetzt noch nicht ganz genau.
Ja.
Nach diesem Fall muss ich mich jetzt echt mal ein bisschen ablenken.
Ja, mal wieder ausschütteln.
Ja.
Also Hunde schütteln sich immer, wenn sie irgendwas Schlimmes erlebt haben. Und
das ist eine gute
schütteln
Idee.
Schütteln wir uns mal und dann.
Ich glaube, ich werde jetzt mal zum Sport gehen und ein bisschen mein Gehirn leer schwitzen. Das hilft mir manchmal ganz gut, um runterzukommen.
Das klingt ganz gut. Ich werde tatsächlich was essen.
Auch das
trotz allem, was ich jetzt gehört habe.
Auch das ist gut. Wir hören uns wieder spätestens in einem Monat bei der nächsten Folge von Nebenan weltweit. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Und,
ich freue mich auch schon drauf.
Du kannst dich, glaube ich, auch sehr auf den Fall freuen.
Okay, ich habe eine Idee, was es sein könnte, aber ich weiß es noch nicht.
Wem mache ich auch hier was vor?
Ich weiß es nicht.
Wir werden das herausfinden in einem Monat. Danke, dass du da warst, wieder mal mein Gast warst. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Vielen herzlichen Dank. Bis dann.
Tschüss.
Bussi, Baba.
Nebenan weltweit. True Crime international.